Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute haben wir Said Hasib Hassan zu Gast. Dir vielleicht schon von LinkedIn bekannt, er selbst ist als Automotiv- und E-Mobility-Berater tätig. Hasib war in diesem Jahr auf der Autoshow in China unterwegs, hat sich die dortige Ladeinfrastruktur angeschaut und bringt einen Blick mit, der deutlich macht, wie unterschiedlich E-Mobilität weltweit gedacht wird. Auch über das Fahrzeug hinaus, also Stichwort Ladeinfrastruktur. Wir sprechen darüber, warum China beim Laden eben einen ganz eigenen Weg gegangen ist, was chinesische Anbieter wie XCharge auf dem europäischen Markt bedeuten oder für den europäischen Markt bedeuten und ob wir in Deutschland eigentlich schon genug Ladeinfrastruktur haben oder das nur so ausschaut. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit ihm. Hi Hasib, schön, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist und ein wenig ja über die Welt der Ladeinfrastruktur mit mir sprichst, aber auch darüber hinaus, dass du ja tiefe Einblicke drin. Bevor wir allerdings da eintauchen, stelle ich auch gerne mal unseren Zuschauern, unseren Zuhörer, ZuhörerInnen vor, damit die wissen, mit wem wir es denn hier zu tun haben.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ja, es hat mich richtig gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe. Und ich bin mega gespannt für diese Folge. Und natürlich kann ich mal kurz vorstellen, so damit wir ein bisschen im Podcast ein bisschen besser gleiten können. Aber mein Name ist Hasib. So, ich bin im E-Mobilität-Bereich zuständig für die letzten 5 Jahre, im Allgemeinen in der Automotivbranche für die letzten 10 Jahre. Ich bin ein Fahrzeugingenieur. Zuerst habe ich bei Schaeffler gearbeitet für 5 Jahre. Da war ich für Getriebekomponenten wie Kupplung, Zweimassenschwungräder und solche Komponenten zuständig im Vertrieb und Accounts gehabt wie General Motors, Toyota, Honda, Opel, McLaren. Und danach die 4 Jahre war ich bei ABB gewesen und da habe ich mit Schnellladeinfrastruktur zu tun, auch im Vertrieb. Und da war ich zuständig für die Bereich von 50 Kilowatt bis 360 Kilowatt Ladeinfrastruktur bei Rollout von Shell, Total und anderen Namen auch. Systemintegrator zum Beispiel und Logistikunternehmen auch. Und danach, seit letztes Jahr mache ich es selbstständig unter dem Namen eTechvolution. Das ist ein Kanal, den ich seit mittlerweile fast 3,5 Jahre gehabt bei YouTube. Da waren wir auch mal. Da habe ich auch dich damals eingeladen bei meiner Fisker-Serie. Aber seit 1 Jahr dann habe ich gesagt, okay, ich mache Fokus nicht nur auf LinkedIn, nicht nur auf YouTube, sondern in Richtung LinkedIn. LinkedIn habe ich bisher damals gar nicht gemacht. Und seitdem habe ich mit E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, weltweit Analyse, wenn es um Elektroautos geht, wenn es um Automotivindustrie geht, besonders mit Blick auf China, habe ich viel gepostet, dann vergleichsweise, was passiert in China, was ist in Deutschland, wie die Ladeinfrastruktur funktioniert, was sind die Konsumerverhalten, was sind die Regelungen bezüglich. Und deswegen, letzten Monat war ich auch mal in China gewesen für Autoshow, einfach zu schauen, was da funktioniert, was hier anders ist. Und jetzt habe ich viel geschaffen, sozusagen, zu verstehen, warum da Elektromobilität komplett anders denkt.
Warum denkt man E-Mobilität dort komplett anders, um die Vorlage mal direkt zu nutzen?
Absolut. So, was ich da sehr stark gesehen habe, war Fokus von Regierung sozusagen in Richtung 2014, 2015, in diesem Zeitraum. So, ich war in Beijing gewesen, dann Technologiestadt Shenzhen, würde sagen, das ist die Hauptstadt, wenn es um Technologie geht, dann Chengdu. Aber in Shenzhen, was ich gesehen habe, seit 2015 gibt es ein Verbot sozusagen in Richtung Verbrenner-Nummernschild. So, wenn ein Auto kauft, du musst ein Nummernschild haben und wenn es um Nummernschild in diese Richtung geht, seit 2015 gab es sehr begrenzte Verbrenner und wenn du das bräuchtest, musst du extra Geld bezahlen in Richtung, aktuell ist, glaube ich, in Richtung 20.000, 30.000 Yuan. Und ein Auto zum Beispiel BYD Seagull kostet aktuell zum Beispiel 80.000 Yuan. So, wenn man so ein Auto kaufen will, dann 30.000 und top, das wird schon krass sein. Aber das war eine Sache, was ich gesehen habe, das war viel von Regierung gewesen. Die haben gesagt, okay, wir müssen in Richtung Elektromobilität kommen. Die haben etwas gezwungen. Wenn man ein Elektro-Nummernschild bräuchte, dann könnte man direkt bekommen. Das war kostenlos, du kriegst dann sofort. Und so haben sie die Massen dazu gebracht, ja, bitte in diese Richtung gehen. Und gleichzeitig, wir kennen die Interviews von Elon Musk von den Zeiten von 2012, 2013, wie die BYD aussahen damals. Jeder hat was in Richtung lustig gemacht damals. Und die haben diese Chancen genutzt, vollkommen. Und die haben, ich glaube, das bin ich mir nicht sicher, aber Subventionen waren auch mal hinter gewesen. Und die haben dann massiv in Richtung E-Mobilität gebracht, Autos versucht zu entwickeln. Und ganz wichtiges Punkt, ich glaube, dann können wir auch mal in Tiefe sprechen, wäre Energiepreise, allgemeine Energiepreise. Es ist unglaublich billig da. Und das, wenn man komplett sieht, so Regierung, dann Energiepreise bedeutet Infrastruktur schon da, weil das, sobald die das machen können, werden die Elektroautos sowieso billiger sein. Und das hat dazu diese komplette Trend gebracht. Elektromobilität hat das schnell gewachsen.
Definitiv. Also du sagst es schon, die Strompreise tragen ja ihren Teil dazu bei. Zum einen wird das Laden natürlich günstiger. Zum anderen kannst du entsprechend günstiger produzieren, seien es jetzt die Batterien an sich, seien es die Fahrzeuge. Und dadurch hast du halt den unfairen Vorteil auch beim Thema Ladeinfrastruktur dann. Das ist klar. Ich glaube, das ist auch so den meisten ZuhörerInnen, denn hier auch mittlerweile schon bewusster Zuschauern, dass das daher kommt und Subventionen waren, sind ein Thema, auch wenn das natürlich nicht so offen dargelegt wird, aber man kann sich schon denken, weil die Strompreise kommen ja jetzt auch nicht von ungefähr. Die werden schon auch gepusht entsprechend. Im Bereich Ladeinfrastruktur war man ja aber auch nicht gleich ganz vorne mit dabei, denke ich mal, weil das war ja auch ein komplett neues Feld, was man sich da erarbeiten musste. Wie hast du das da gesehen? Kam da erst, wie sag mal, Amerika, Europa, die da Vorreiter waren und China hat das abgekupfert? Oder hat China schon relativ früh auch eigene Ladeinfrastruktur erdacht und gebaut?
Ich glaube, die China hat auch mal eigenes Ladeinfrastruktur seit Anfang gehabt. Deswegen, wenn man jetzt besucht, das war sehr interessant zu sehen. Es gibt nicht so wie viele 400 Kilowatt Ladesäule, 300 Kilowatt Ladesäule, was wir in Deutschland von Alpitronic, von ABB in diesem Bereich Siemens gesehen haben. Da ist viel Ladeinfrastruktur, 120 Kilowatt, eigentlich sehr, sehr viel. Oder noch weniger. Auf Autobahn konnte man auch mal 30 Kilowatt Ladesäule finden. Und das ist sehr schwer vorstellbar, was man hier nicht sehen kann. Aber das hat einen Hintergrund, weil in China, was ich mit auch mal viele Leute gesprochen habe, waren nicht nur von da, auch mal chinesische, die in Deutschland oder in Europa arbeiten. Und die haben mir klar gesagt, dass in China arbeitet man irgendwie anders. Zuerst mal macht was und dann kommt Regelung nachher. So, wenn dieser Hype gekommen ist, dass jetzt kommt Elektroautos, und man muss geladen, die müssen geladen werden. Dann haben dann gleichzeitig alle angefangen, 30 Kilowatt, kleine Ladesäule, ohne Messungregelung oder irgendwas, ganz, ganz einfach Kühlschrankdesign und auf die Straße gebracht. Und somit konnten die Leute laden. Nur in die letzten 2-3 Jahre werde ich sagen, das hat das richtig Boom bekommen. Und jetzt zum Beispiel BYD oder Zeekr, jetzt bringen die alle Schnellladeinfrastruktur in Richtung Megawatt. Aber China, wenn es um Allgemeinwerte geht, Deutschland hat prozentualweise mehr Fokus auf Schnellladeinfrastruktur als China.
Wobei Schnelllade in China, jetzt hast du die Beispiele ja auch genannt mit BYD und Zeekr, CATL dann auch schlussendlich, da reden wir ja von einer ganz anderen Geschwindigkeit schon, wo bei uns 400 kW gesetzt ist. Sind die halt dann auch tatsächlich schon im Megawattbereich unterwegs, wohlgemerkt absolut. Für PKW und nicht für Trucks.
Absolut. Und Produktionsautos. Die sind auch nicht wie Prototypenautos, weil letztes Jahr Mercedes, ich habe das Auto so viel gesehen, weil ich war so bewundert, als sie mit AMG GT X6 diesen Weltrekord gemacht habe, 41.000 Kilometer, 8 Tagen. Und dann war wirklich viel geladen wurde. Und ich schätze damals nur für diesen Rekord, war in Richtung 20.000 Kilowattstunde geladen wurde. Und dann habe ich das mit Mercedes-Leuten auch mal gesprochen. Und ja, ich konnte das Gefühl bekommen, dass ich war nicht so weit gewesen. Aber was ich sehr cool fand, war, wir haben erstes Mal 1.041 Kilowatt gesehen. So für mich, das war ein richtig großes Highlight gewesen. Eine PKW über 1 Megawatt. Aber das ist immer noch in Richtung Prototyp. Aber in China, das ist alles Massenautos mittlerweile. Denza, die können bis zu 1.100 Kilowatt mittlerweile laden und das ist ein Massenauto.
Die Frage ist natürlich immer, ob man das auch braucht in diesem Ausmaß, weil es sind natürlich auch Kosten, die dann auf Fahrzeugseite, auf Charging-Seite verbaut sind, die anfallen dann schlussendlich. Wo man sagt, wenn man in den Massenmarkt rein will, reichen in der Regel auch 250 Kilowatt, wahrscheinlich auch weniger. Es kommt ja immer auf die eigenen Reisebedürfnisse drauf an schlussendlich. Und da wird man Abstufungen sehen. Zudem ist ja auch China, ich war ja auch schon 2-3 Mal vor Ort, konnte mir das anschauen, auch von der Infrastruktur von den Städten anders als jetzt europäische Städte, um das zu vergleichen. Europäisches Reisen hat man ja auch da nochmal ein anderes Ladeprofil schlussendlich, was das Ganze ja auch interessant macht. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, und das teilst du ja auch immer mit deinen Analysen, mit deinen Einblicken, es findet eine Veränderung statt. Man hat auch das Gefühl oder man weiß einfach, China übernimmt auch die Oberhand beim Laden mittlerweile. Nach Europa hat man sich bisher nicht so richtig getraut und jetzt kam dann vor einigen Wochen raus, X-Charge, chinesischer Ladeinfrastrukturanbieter, ist bei NBW gesetzt als Lieferant für Ladeinfrastruktur in einem oder in dem größten europäischen Ladenetz. Wie wertest du das ein, dass man da die Tür und Tor dafür öffnet?
Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, aber ich habe X-Charge Ladesäule sehr viel besucht bei Karlsruhe. Ich war die ganzen 2 Monate eigentlich bei Dulach Center. Eine der besten Zeit, wo, wenn es betrifft, Infrastruktur, nur von 2 Ladesäulen von NBW bei X-Charge, die haben 180.000 Kilowattstunden geladen. So 37% Time-Based Utilization Rate. Das war so hoch gewesen, das habe ich bisher in meiner Zeit nie so hoch gesehen. Normalerweise bei Schnellladeinfrastruktur redet man von 11-12%. So, ich war sehr beeindruckt. Und ich habe sehr viele Fahrer da gesprochen. Und dann war mein Eindruck, die waren sehr positiv. Weil für einen normalen Fahrer, es ist egal, ob das Alpitronic ist. Ich habe viele geredet, die wissen nicht, ob das Alpitronic ABB ist. Hauptsache, das muss geladen werden. Und manche denken, das ist nur NBW-Charger. Und dann sagen, nein, das ist ein X-Charge. Und dann habe ich immer gefragt, wie es war, ihre Erfahrung. Und dann habe ich sehr Positives auch mal gehört. Und ich habe stundenlang da viele Sessions gesehen. Und ich war auch mal in X-Charge-Fabrik gewesen, als mal in China-Tour. Und was ich sagen kann, Wettbewerb finde ich sehr, sehr gut. Weil du fährst Elektro, du weißt, ein Problem, was wir die ganze Zeit haben, ist Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur. Und wenn wir nur bestimmte Players haben, die immer gewinnen werden und dann irgendwann wieder nachlässig werden, wenn es um Zuverlässigkeit geht, Reparaturen geht, dann braucht man irgendwas, einen Impuls, damit man denkt, oh, wir müssen was extra tun, damit wir nächste Kunden, Großkunden gewinnen können, nächste Tender-Ausschreibung gewinnen können. Und dann kommt dieses Druck. Und deswegen denke ich, es ist nicht schlecht, dass ein chinesischer Hersteller X-Charge jetzt auch mal in Europa kommt. Und jetzt kommt das Druck, dass es ist nicht nur Alpitronic oder NBW. Mittlerweile sieht man Huawei auch mal, hat mich auch mal ein bisschen anders gezeigt, war zum Beispiel Fastnet, hat eine Station geöffnet mit batteriegestützte Ladesystem. So, sie haben mittlerweile Batterie externe installiert und das war von Huawei gewesen. So, jetzt kommt von China Seite Huawei, dann kommt auch mal X-Charge auch. Und was wir einmal geholt haben, war auch mal Xpeng, so Xpeng. Nur gelesen. Ich habe bisher noch nicht gesehen.
Aber wie siehst du es? Also für mich war die Erfahrung, ich war vor, ich glaube 2 Jahren war das auch in der Shanghai Messe oder Peking, bin gar nicht mehr sicher, aber auch da war Ladeinfrastruktur zu sehen. Und die haben gesagt, ja, wir gehen nach Europa, wir gehen nach Frankreich, wir gehen nach Schweden, wir gehen nach Niederlande, aber Deutschland bleiben wir weg, weil Eichrecht.
Ja.
Das ist ja auch so eine Thematik. Das hat bisher uns immer ganz gut geschützt, aber das scheint jetzt auch, dass man sich daran traut und dass man da eben auch die Hürde nimmt, um dann eben in den Markt reinzukommen. Also wenn wir das vermehrt sehen, dass, ich sag mal, dieser Kampf, den wir im Pkw-Bereich mittlerweile sehen, wo unsere europäischen OEMs mit den Chinesischen konkurrieren müssen um Marktanteile, werden wir das auch vermehrt im Ladeinfrastrukturbereich sehen oder ist da Alpitronic ABB weiterhin gesetzt?
Nee, es wird sehr, sehr viel Druck kommen, weil ich habe mit einer professionellen Person hier gesprochen und der meinte, dass wir hatten in Deutschland diesen Luxus gehabt, dass die Chinesen hatten Angst oder Schwierigkeiten gehabt bezüglich Eichrecht-Konformität. Aber mittlerweile fast jeder große Name wie Autel, die sind massiv successful. Sie haben auch mal sehr, sehr starkes Fokus. Sungrow, war ich auch mal da gewesen. Die, richtig große, ich meine, die haben einen Umsatz jährlich in Richtung 12 Milliarden Dollar und die haben richtig Fokus auf E-Mobilität auch. So Cinexel oder manch sagt irgendwie Seinzel, so Cinexel, Autel, X-Chart, Sungrow, die sind vier große Namen, das kann ich sofort sagen, die kämpfen jetzt in Europa ganz, ganz stark und sie haben mittlerweile auch mal Produkte, wenn es um Eichrechtskonformität geht, so. Keiner hat diese Luxus mittlerweile, dass man auf die alte Technologie sitzen und bleiben kann. So, es wird richtig Druck auf ABB und Alpitronic und Siemens, die werden alle spüren.
Was meinst du, ist dann der Differenzierungsfaktor für Firmen wie eben Alpitronic, ABB, die anderen, die jetzt hier schon gesetzt sind, um weiterhin einen Unterschied machen zu können? Also warum entscheidet man sich künftig weiter oder sollte man sich künftig weiterhin für die entscheiden und nicht eben zu der asiatischen Konkurrenz rübergehen?
So, Angst. So, in dieser Industrie, als ich gearbeitet habe und gesehen habe, mittlerweile ist der Spruch so weit in diese Richtung gekommen, es ist einfach, erste Ladesäule zu verkaufen. Zweite Ladesäule ist immer schwierig bezüglich, wie man die Erfahrung gesammelt hat. Und dazu kommt, dass eine Angst im Markt und jeder will mit einer arbeiten. Ich nehme mal ein Beispiel von Alpitronic in dem Sinne. Die haben auch mal nicht das beste Service mittlerweile. Ich habe vor 2 Jahren ein Video bei Aldi-Ladestation gemacht. Das ist auf meinem YouTube-Kanal, kann man sehen. 8 Monate lang war ein Ladepunkt außer Betrieb gewesen. Aber die sind trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Das war nur eine Edge-Case. Passiert nicht niemals sowas. Normalerweise ist es 1 Woche, 2 Wochen. Das ist trotzdem zu viel. Nur was ich sagen will, ist, wenn eine Person Ladeinfrastruktur jetzt installieren will in Deutschland, der fragt jetzt mittlerweile Referrals. Der fragt seine Kollegen. Der fragt, ob du jemanden kennst, der installieren kannst. Oder der fragt bei seinem Elektriker. Und der Elektriker sagt, ja, meine anderen Mitbewerber oder Wettbewerber, die haben alle überall Alpitronic gesetzt. Und das kann ich installieren. So, zuerst mal ist diese Sicherheit, dass jeder hat, dass man sieht überall. So, man denkt, ach, das wird funktionieren. Deswegen installiert NBW, EWE, Go, Total Energy, Shell. So, man hat diese Sicherheit. Zweitens, wenn so viel Infrastruktur installiert ist, dann findet man ganz leicht Service Partners. So normalerweise, daran hängt das größte Problem. Wenn du eine andere Lieferant jetzt setzen willst, wie willst du sicherstellen, der hat eine Reaktionszeit, der hat ein Team, der wird ganz schnell reagieren kann, der hat Ersatzteile auf dem Lager, der wird innerhalb 2 Tagen dann reparieren kann oder nicht, weil das alles hängt von Drittparteien. Keine Charger Manufacturer hat eine richtig große eigene Servicemannschaft. Field. Und deswegen denke ich, die haben immer noch diese Zuverlässigkeit oder Sicherheit. Die nächsten 3 Jahre, wenn sie gut schaffen, die werden trotzdem im Rennen bleiben. Bei Chinesen das nur ein Problem ist, dass die müssen sehr viel beweisen, dass die haben Service-Team im Kopf und die haben Leute im Personal, dass die können Ladesäule bei Bedarf innerhalb 1 oder 2 Tage reparieren.
Aber das ist ja das Schwierige, sag ich mal, Servicewartung. Genickbruch war es jetzt nicht unbedingt, aber im PKW-Bereich haben das auch einige Hersteller dann doch unterschätzt, dass darauf mehr Wert gelegt wird, als das erste Auto zu verkaufen. Das ist immer einfach, aber wenn es dann halt mal repariert werden muss, dann fangen die Probleme und die Herausforderungen an.
Ja, richtig.
Und dann wird es ja spannend und das haben wir auch im Bereich Ladeinfrastrukturen, so wie du sagst. Klar kommt das mal vor, dass egal welcher Anbieter Ladeinfrastruktur ausfällt, aber dann muss sie auch wieder instand gesetzt werden. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo man sagen kann, oder wo man die Frage stellen kann, oder die ich dir jetzt stellen würde, dann darfst du sie beantworten, weil ich habe keine Antwort drauf. Wird künftig der Differenzierungsfaktor dann neben Marke, Sicherheit, Vertrauen eher in puncto Hardware sein oder wird die Software auch einen entscheidenden Ausschlag geben für den Erfolg von der Ladeinfrastruktur? Stichwort Uptime, Zuverlässigkeit und so weiter. Also wird man da auch verstärkt mehr drauf achten müssen und sagen, so wie beim PKW hat sich ja auch vom reinen Hardware-Objekt hin zu Software auf Rädern gewandelt. Also wo wird da mehr Wert drauf gelegt werden müssen?
Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Punkt, weil mittlerweile die meistens europäische große Namen, die kämpfen im Markt gegen chinesische Hersteller mit TCO, Total Cost of Ownership. Und da redet man nicht nur über erste Installationskosten, sondern geht man in Richtung 5 oder 10 Jahren. Und da redet man dann, wie Zuverlässigkeit ist die Ladeinfrastruktur. Klar, die europäischen ich kann direkt sagen, die können nicht mit chinesischen Preisen mithalten. Die sind 20, 30, ab und zu habe ich 60% billiger auch mal gesehen für die gleiche Leistung. Man kann gar nicht in Richtung Preiskampf gehen. Was man besser machen kann, ist die Merkmale. Und da redet man, okay, wir werden euch eine Ladeinfrastruktur verkaufen. Es wird ein Upfront-Kosten werden teuer sein. Aber überlegt mal über die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, wir können garantieren oder wir können das sagen. Zum Beispiel, Tritium hat ein Beispiel versucht vor letztes Jahr. Die haben gesagt, wir garantieren für die nächsten 10 Jahre oder auf the Lifetime Power Modules. Und Power Modules oder Leistungselektronik, das ist die teuerste Sache, eine der teuersten Sachen. Aber um Markt zu gewinnen, die haben gesagt, als Betreiber, du musst gar nicht kümmern. Wenn es was kaputt gehen wird, wir werden reparieren. Normalerweise alle Hersteller geben 2 Jahre. So kommt mittlerweile ein Druck und so redet man in Richtung, wie kann man Total Cost of Ownership besser sagen. Wir werden sagen, okay, wir werden deine Downtime reduzieren. Wir werden versuchen, dann deine Kunden zufrieden sein werden, damit sie wieder bei dir kommen werden. Und natürlich, da kommt Software eine richtige große Rolle auch, weil man redet in Richtung Predictive Maintenance auch. Man muss in dieser Sache sein, wo man voraussichtlich auch mal merken kann, dass wann wo kaputt gehen kann und wie kann man reparieren. Aktuell ist nicht gelebt, das ist immer noch auf Folien, aber ich gehe davon aus, dass wir vielleicht 1, 2, 3 Jahre werden später, das wird ein Merkmal sein.
Die Hersteller sagen immer, wir haben zu wenig Ladeinfrastruktur. Die Ladeinfrastrukturhersteller sagen, wir haben zu wenig Autos auf der Straße. Stichwort Auslastung der ganzen Thematik. Mhm. Gefühlt so ein Henne-Ei-Problem und der Kunde, der Fahrer, die Fahrerin steht dann im Fokus und ja, weiß gar nicht so richtig, reicht es denn jetzt aus? Wie ist denn dein Blick auf Europa, im Speziellen auch auf Deutschland? Sagst du, wir haben eigentlich schon, sag mal, genügend Ladeinfrastruktur am Start, um alltäglichste Fahrten abzubilden? Oder haben wir da irgendwo echt noch ein großes Defizit?
Wenn es nur rein Quantität geht, eigentlich würde ich sagen, in Deutschland haben wir viel mehr Infrastruktur. Wenn es um Preisen geht, das ist ein separates Thema, aber das werde ich auch mal besprechen. Aber da haben wir sehr wenige Ladeinfrastruktur, die sind, wenn es um Preistransparenz geht, wenn es um günstiges Laden geht, da vorhanden. So, jetzt komme ich wieder auf die Sache, warum sage ich, dass Infrastruktur ist viel? Deutschland hat mittlerweile diese 200.000 Ladeinfrastruktur geschafft und wir haben einen Bestand von ca. 2,1 Millionen Auto. 2030 Ziel, was gesetzt wurde in 2021, war 15 Millionen Autos und 1 Million öffentliche Ladepunkte. So bedeutet, für jeden Ladepunkt gab es mindestens 15 E-Autos. Wenn wir heute diskutieren, wir haben 10 Autos pro ein Ladepunkt. Und letztes Jahr war ich in Schweden gewesen und da habe ich auch mal einen Beitrag gehört von Ionity Chef. Ich glaube, das war in Schweden oder einer anderen Konferenz, muss ich mal überlegen nachher. Aber der hat eine Sache gesagt. Der hat gesagt, dass um eine Schnellladeinfrastruktur profitabel zu machen für einen Betreiber, die bräuchten 100 E-Autos pro Schnellladepunkt. Und aktuell, das ist 60. Und der hat gesagt, deswegen die Betreiber der Ladeinfrastruktur, weil du hast vorher gesagt, eine Seite Ladeinfrastrukturhersteller, eine Seite E-Auto-Hersteller, aber inzwischen ist es eine Rolle von Betreiber. Und die machen eine richtig große, weil die verdienen nicht so viel Geld. Die haben massive Verluste. Und dann kommt man mit Kabeldiebe, dann haben die noch ein schwieriges Use Case, wie kann man Geld verdienen. Und deswegen, wenn sie in dieser Lage sind, wo sie sagen, okay, wenn wir schnell Ladeinfrastruktur bauen werden, keine wird kommen, sollten wir lieber reduzieren. So, das war ein Beispiel von Ionity, was ich geben wollte und mit 10 Autos. Hassan Asrir von WLANs, der macht sehr schöne Aussichten. Letztes Jahr hat er gezeigt von Norwegen ein Beispiel. Da waren ca. 32 Autos pro Ladepunkt. So, jetzt wollte ich ein Beispiel bilden. So, Norwegen 32, wir sind mittlerweile bei 10. Ursprünglich Deutschland Ziel war 15. Somit sage ich, dass es gibt genügend Ladeinfrastruktur. Problem ist diese App-Situation, dass es gibt so viele Betreiber und von einem Betreiber zu anderen Betreiber, die Preise können ganz, ganz stark variieren. Ad-Hoc-Preise sind komplett außer Kontrolle, würde ich sagen, auch nach A4. Das Preis muss angemessen sein, hat keine richtige Definition, was ist angemessen, weil es ist dann in A4, also dass man kann ad hoc etwas mehr verlangen, aber das muss angemessen sein. Aber das ist spielt, da hat man keinen Einfluss mittlerweile. So Roaming und ad hoc, so das meine ich, das finde ich immer noch eine Situation, weil ohne Namen zu nennen, ich würde sagen, dass es kann sein, dass du hast ein Abo, du bezahlst 45 Cent pro Kilowattstunde, aber gleiche Ladeinfrastruktur, du gehst mit einer Roaming, andere Kartebetreiber und du bezahlst 79, sehr, sehr viel aktuell, so fast doppelt und mit ad hoc entweder das gleiche oder aktuell das teuerste ist 84 mittlerweile. So. Aber trotzdem, und du warst in China und in China, das war mir ganz besonders gewesen, was sind die Unterschiede? Und da habe ich Bezahlmethoden nur zwei gesehen, WeChat und Alipay. Aber trotzdem, wenn du diese zwei Methoden nimmst, du kannst das Abo nehmen von Didi Charging zum Beispiel. So. Und die Abo-Preis und diese normale Preis, ich stand mit einer Kollegin, die hat die Abo gehabt, ich habe keine Abo gehabt und wir haben gleichzeitig die Preise gesehen, das Unterschied war 8%. So. Nicht 40, 50 oder 100% in dieser Richtung, sondern nur 8, 9%. Und das halte ich, dass okay, das kann man irgendwie begründen mit Loyalität, Bonus. Aber das meine ich, das brauchen wir irgendwie angemessene Preisleistung, wo wir hinkommen sollten. Und das ist ein Mangel nach.
Aber solange da natürlich genügend Player am Markt Geld mit verdienen, werden wir das so schnell nicht sehen. Das ist ja, ist leider so. Ich glaube, das Thema kennen wir alle, aber so wie du sagst, das muss irgendwo in den Bereich kommen, wo wir sagen können, okay, ein Unterschied von 8-9%, das kann man begründen, das ist auch nachvollziehbar schlussendlich, aber halt nicht diese Differenz, weil am Ende vom Tag fließt ja auch der gleiche Strom durch und das ist jetzt nicht so, dass ich dann Premium-Strom dann habe, der ein bisschen grüner, der ein bisschen schneller fließt, keine Ahnung, irgendwas ist der gleiche Strom. Das musst du schon so machen, aber aus Unternehmenssicht kann man es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, also da kann man ja beide Seiten sehen schlussendlich. Auf jeden Fall war das ein schönes Roundup, glaube ich, zum Thema Ladeinfrastruktur. Wir haben fast eine halbe Stunde voll.
Okay.
Wir nehmen das einfach mal mit. Ich freue mich auf das Feedback zur Folge von unseren Zuhörern, Zuschauern und würde einfach sagen, wir zwei hängen da nochmal eine zweite Folge dann hinten dran mit dem Feedback, was wir bekommen haben, wo vielleicht näher drauf eingegangen werden soll, ob wir auf das Thema Preise nochmal ein Stück weit näher eingehen. Dann können wir uns auch beide noch tiefer drauf vorbereiten. Dir erstmal vielen lieben Dank, Hasib, für deine Zeit, für die Einblicke und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir.
Dankeschön, Sebastian. Vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich bin ich begeistert, falls die Fragen in diese Richtung kommen werden oder noch tiefere Blicke, weil du warst in China mehrmals als ich. Ich war nur einmal, aber wir können sowas basteln, sodass es kommt Mehrwert aus Richtung von China, aber wir können vielleicht mal US-Preise auch mal sehen, weil da ist eine Seite, was wir da merken, ist die Time-of-Use-Pricing auch in US auch. Also nicht nur in China, sondern in US auch und vielleicht brauchen wir auch mal in Deutschland in diese Richtung auch.
Das hört sich gut an, da gehen wir auf jeden Fall auch mal rein. Vielen lieben Dank. Das war also mein Gespräch mit Hasib und ich fand es besonders erhellend, wie er die Preissituation beim Laden in China und Deutschland gegenübergestellt hat. 8% Unterschied zwischen Abo- und Ad-Hoc-Laden bei Didi Charging. Davon können wir hier in Deutschland aktuell nur träumen. Die Gründe dafür sind natürlich auch unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Märkte, die wir nochmal im Detail betrachten müssen und auch werden. Dafür haben wir schon eine zweite Folge vereinbart, in die wir tiefer eintauchen. Insofern, wenn du Fragen zum Thema Laden, Ladepreise und so weiter hast, lass mir diese gerne zukommen, entweder als Kommentar bei dieser Folge per Mail oder eben auch direkt auf LinkedIn. So oder so, erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und schalt auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn die nächste eher in Podcast-Folge online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.